Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horse Friends. Wir hatten diese Woche ein mega schönes Webinar zum Thema Entmystifizieren. Funktioniert auf Deutsch nicht so gut. Debunking Myths. Von so ein paar üblichen Mythen, die wir immer wieder hören und die aber teilweise auf unsere Pferde gar nicht passen und aus denen wir einfach rausgewachsen sind. Weil das Webinar so schön war, habe ich gedacht, ich möchte euch das nicht vorenthalten und möchte euch das gerne auch als Podcast aufbereiten und zur Verfügung stellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und ich wünsche mir ganz viel Feedback dazu und ganz viel Geschichten, was ihr da so erlebt habt.
Ich möchte mit euch ganz gerne teilen, was mich so bewegt, was mich auch die letzten Jahre so bewegt und in welche Richtung Equidemia sich entwickelt. Und genau, möchte euch so ein kleines bisschen erzählen, warum ich mich dafür entschieden habe, auch in 2025 eine Masterclass starten zu lassen. Ich dachte nämlich eigentlich, wir lassen die erste Runde mal einmal durchlaufen und dann nehmen wir eine zweite Gruppe dazu. Mittlerweile bin ich der Meinung, das Projekt wird irgendwie wichtiger denn je und freue mich darauf, neue Menschen mit auf die Reise zu nehmen. Wir haben auch eine unglaublich große Warteliste. Und jetzt freue ich mich darauf, neue Leute mit auf die Reise zu nehmen und zu gucken, wie ihr das, diese Menge an Wissen, die wir da bei euch abladen, dann in euer Leben, in euer Training integriert. Denn ich glaube, wir haben ziemlich viel zu tun. Und da gucken wir mal rein. Denn das Problem ist ja so ein kleines bisschen, oder ein bisschen mehr. Biography is shaping bias. Das heißt also, nur das, was wir erlebt haben, ist auch das, was wir erwarten zu sehen. Und entsprechend gucke ich natürlich, wenn ich heute auf ein Pferd drauf gucke, ganz anders auf ein Pferd drauf, als ich das noch vor 10 Jahren getan habe oder vor 15 Jahren, bevor ich angefangen habe, mich mit verschiedenen Themen zu beschäftigen, wie irgendwie Fütterung und Ganganalyse und vor allem auch Physiologie. Also Physiologie ist ein mega wichtiges Thema für mich geworden, denn wir können ja, oder traditionell gucken wir ja auf Dinge drauf, wenn wir uns Reiten angucken. Und wir haben viele Systemkritiker dabei. Ja, wir haben ganz viele dabei, wenn du hier irgendwie auf Instagram guckst oder Facebook guckst, alle beschweren sich immer darüber, wie fürchterlich schlecht es ist. Sogar die FN beschwert sich darüber, wie fürchterlich schlecht es ist. Das große Problem daran ist aber, ach guck mal, jetzt kriege ich im Hintergrund Nachrichten, dass einige Leute bei mir im Zoom-Room sind. Na, das werden die schon selber rausfinden. Das große Problem ist aber dabei, dass wir versuchen, ein System zu reformieren, das, wenn es nicht die Basis, auf der es fußt, wenn das Fundament rotten ist, wenn das Fundament eigentlich schon kaputt ist, dann können wir, egal wie doll wir uns bemühen, dann ist alles obendrauf irgendwie Flickschusterei. Und das ist das, was wir ja in der Masterclass an den Mann bringen möchten. Ich persönlich glaube, wir überschätzen, was wir mit Training tun können und unterschätzen, was Equine Welfare, was Schmerz, was Ganganomalien, was Fütterung auf das Pferd als Ganzes, vor allem Haltung und Haltungssysteme auf das Pferd als Ganzes für Auswirkungen haben. Und hinterher ist man immer dabei, dieses Flickschustern zu machen und dann vor allem zu glauben, wir können das irgendwie in der Reithalle zusammenschustern. Und dann sehe ich Leute, die meisten Leute, die ich treffe, die sind total bemüht und die lieben ihre Pferde sehr. Und die wollen es wirklich schön machen, die wollen es wirklich richtig machen. Und dann kaufen die irgendwie die 27. automatische Heuraufe und dann, ne, so kommt der Osteopath alle 4 Wochen oder so, ohne zu verstehen, wo das Problem ist, das da tatsächlich drunter liegt. Denn ja, automatische Heuraufen sind schön, wenn es nicht anders geht, brauchen wir aber nicht, einfach rechnen würde auch reichen. Und ich habe das in der einen oder anderen Veranstaltung schon mal gesagt. Ich sage das ja auch im Podcast ganz gerne. Für mich ist ja persönlich die automatische Fütterung, das ist mein Endgegner, anders kann man das nicht sagen. Ich glaube, man kann sie sinnvoll benutzen. Wir haben eine Masterclass-Schülerin, die auch Fütterung gemacht hat, mit mir zusammen im gleichen Jahrgang. Und sie sagt, sie hat das mit ihrer, also ihre automatische Heuraufe, die ist super. Glaube ich ja auch. dass das für sie funktioniert. Die hat aber auch das physiologische Hintergrundwissen, dass die weiß, wann gehen welche Hormone irgendwie in welche Richtung, wie lang müssen Mindestöffnungszeiten sein und wie stelle ich sicher, dass mein Pferd dabei satt wird und ich auch in der Gruppe vor allem keinen Stress produziere. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn das, was ich in der Regel sehe, sind so Geschichten von, das Pferd hat 8-mal am Tag eine Öffnungszeit von 1/2 Stunde und dann stehen die Pferde irgendwie in getrennten Compartments und alle 1,5 Stunden geht die Heuraufe dann auf und das ist natürlich die möglichst größte Katastrophe. Ich will aber gar nicht in die Details gehen, denn heute wollen wir uns so ein bisschen aufs Training einschießen. Ich habe viele, viele Gespräche geführt in letzter Zeit und mir wird immer mehr klar, dass wenn wir nicht aus unserem Traditionsdenken im Reitsport rauskommen und anfangen, ja, Physiologie und Wissenschaft da rein zu integrieren, dann ist das eigentlich, das Pferd ist totgeritten. Das kann man anders nicht sagen. Dann kommen wir von einem Extrem ins andere und auch wenn wir uns umgucken zwischen den Reitweisen, ne, die einen sagen auf jeden Fall versammeln, die anderen sagen auf gar keinen Fall versammeln, der nächste will dies, der andere will das. Ich persönlich glaube, am Ende des Tages ist das relativ egal, welcher Reitweise wir anhängen. Wenn wir Physiologie verstehen, dann ist das ziemlich egal, ob da ein Westernsattel drauf ist oder ob wir springen oder ob wir Dressur reiten. Dann können wir nämlich tatsächlich einerseits verstehen, was ist Diskomfort fürs Pferd, andererseits aber auch verstehen, was sind denn überhaupt sinnvolle Trainingsmethoden? Und welche Trainingsmethoden dachte man vielleicht, dass die sinnvoll waren? Vielleicht war das vor 2500 Jahren auch so. Vielleicht hatte Xenophon einfach andere Pferde da stehen als wir. Aber wenn wir das heute anschauen, kann man nicht mehr sagen, dass das in irgendeiner Art und Weise noch sinnvoll ist. Und wir sehen, die Pferde verändern sich. Wir sehen, wir haben massive Probleme in der Zucht. Auf Englisch spricht man immer vom Specimen. Wenn man vergleichende Arbeit macht zwischen Wildpferden und domestizierten Pferden, da wird einem an der einen oder anderen Stelle so ein kleines bisschen schlecht und denkt sich so, ach, wie das noch halten soll, lass uns mal gucken. Aber Leistung wird das nicht mehr. Und ich finde, für uns als Reittrainer oder auch für uns als Therapeuten, wir haben eine Verantwortung, Wissen zu integrieren, denn die Leute, die wir unterrichten, die glauben ja, dass wir es besser wissen. Die wünschen sich ja, dass wir es besser wissen und deswegen kommen die zu uns. Und heute wollen wir uns mal gemeinsam, angucken, wie viele Mythen es in der Szene gibt. Und ich habe heute 3 meiner Lieblingsmythen für euch rausgesucht und das möchte ich euch gerne mitgeben. Ich werde an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich wieder fürchterlich ausschweifen. Ihr dürft gerne Fragen stellen im Chat. Ich nehme die immer mit rein, sobald ich irgendwie Zeit dazu habe. Und ich, wie gesagt, ich habe ein paar meiner Lieblingsmythen rausgesucht, die ich euch ganz unabhängig davon, ob ihr Lust habt auf die Masterclass oder ob ihr Lust habt, einfach ein bisschen Wissen einzusammeln, auf jeden Fall wichtig für euch sind und wo ihr dann hinterher auch versteht, warum Equidemia sich in die Richtung entwickelt, in die es sich entwickelt. Ich bin da sehr stolz drauf. Wir werden ein immer besseres, immer wichtigeres Fortbildungsinstitut, weil wir einfach so viele lose Fäden bei uns verknüpfen und hier an diesem kleinen Schreibtisch in Nordnorwegen zusammenlaufen. Und wir immer mehr davon wegkommen, aus der anthropomistischen Sichtweise rauszugehen und aus der Sichtweise rauszugehen, wie kann ich das Pferd verändern, wie kann ich ein Symptom wegmachen und darauf zu gucken, was liegt da tatsächlich drunter und dass wir eben aus diesem Micromanaging of Systems rauskommen und tatsächlich Ursachen finden. Das ist an der einen oder anderen Stelle ein kleines bisschen schmerzhaft. Bei mir dauert der Prozess jetzt 7-8 Jahre und ich komme aus einer reiterlichen Tradition, wo ich mir mein Leben lang anhören müsste, wenn die Grundbedürfnisse des Pferdes nicht gestillt sind, dann ist Schulter herein nicht dein Problem. Und ich glaube, das hat so ein gewisses Mindset bei mir gemacht. Und das Erwachen kam dann, als die Grundbedürfnisse des Pferdes gestillt waren und ich gesehen habe, da sind immer noch die ein oder anderen Sachen, die irgendwie überhaupt nicht in Ordnung ist. Und warum wird das denn mit Training nicht besser? Und spätestens dann habe ich angefangen zu graben und habe dann festgestellt, auf der Basis von dem, was ich vorher gelernt habe, von hoher Schule und von Osteopathie und allem, was dazugehört, was können wir denn überhaupt mit Training bearbeiten und was können wir nicht mit Training bearbeiten und wo müssen wir einfach auch ehrlich zu uns selber sein, ehrlich zu unseren Kunden sein, ehrlich zu unseren Pferden sein, denn ganz oft sehen wir, dass das, was wir in der Reitbahn versuchen zu verbessern, schöner zu machen, tatsächlich eigentlich Gangabnormalitäten sind. Lahmheiten dürfen wir nicht sagen in diesem Setting. Also wenn wir nicht in der Lahmheitsanalyse sind und kein Tierarzt sind, dann sprechen wir immer von Ganganomalien, nicht von Lahmheiten. Und ich habe jetzt nochmal ziemlich viel, letzte Woche war ich nochmal in den Niederlanden, habe nochmal ziemlich viel Zeit damit verbracht, das Movement-Modul zusammenzustellen für die Masterclass, denn da gucken wir uns beide Perspektiven an. Wir gucken uns die tierärztliche Perspektive an und lernen klassische Ganganalyse. Wir gucken uns aber auch die wissenschaftliche Perspektive an, wo wir aus der Orthopädie rausgehen und nicht mehr gucken, was passiert in diesem Gelenk, sondern wir gucken, warum ist dieses Gelenk lahm? Wie kann man denn deine Ganganalyse so ein kleines bisschen anders aufziehen, das Pferd in verschiedene Funktionseinheiten aufteilen und sagen, okay, wo kommt denn die Dysfunktion eigentlich her und ist das Gelenk wirklich das Problem? Und dann wird es ziemlich spannend. Und wenn wir das wissen und verstehen, wie diese Funktionskreise im Pferd mechanisch und tensegral miteinander kooperieren und funktionieren, dann können wir auf einmal auch verstehen, wie wir Rehabilitationstraining aufbauen und auch wie wir Nicht-Rehabilitationstraining aufbauen. Dann wird das auf einmal alles sehr, sehr simpel. Und ich freue mich immer, wenn wir dazu beitragen können, Dinge nicht zu verkomplizieren, sondern zu simplifizieren, sodass die einfach in der Anwendung viel leichter werden und wir uns weniger im Sorgenkarussell drehen, wie die liebe Kathi sagen würde. Genau, lass uns mal losgehen. Denn ich weiß nicht, ob ihr die Pferde, die hier hinter mir hängen, sehen könnt. Und auch da werdet ihr sehen, in den allermeisten Fällen werden Pferde dargestellt, die ihre Ohren rückwärts gewandt haben. Sehen wir auch heute noch, ne? Egal ob in der Dressur, in der akademischen Reitkunst oder bei den Oliven. Von mir aus auch im tensegralen oder horizontalen oder vertikalen Training, ist mir völlig egal. Die meisten Pferde haben ihre Öhrchen rückwärts. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr habt bestimmt verschiedene Theorien dazu gehört. Könnt ihr gerne auch mal in den Chat schreiben, was für Theorien ihr dazu kennt. Das, was ich immer gelernt habe, war, die Ohren des Pferdes gehören nach hinten zum Reiter, damit das Pferd auch gut zuhört. Das tut das Pferd nämlich nur, wenn es gut zuhört. Habt ihr das auch gehört? Ich kenne das aus meinem reiterlichen Unterricht und aus meiner reiterlichen Laufbahn sehr gut. Kleiner Spoiler, stimmt natürlich nicht, ne? Sollte mittlerweile bei jedem angekommen sein, ist es aber nicht. Deswegen wiederhole ich das bei jeder Gelegenheit immer wieder. Denn die rückwärtsgerichteten Ohren, die zeigen keine Konzentration. Die zeigen auch nicht, dass das Pferd auf den Reiter hört, sondern erstmal ist das, wenn wir uns den Kontext nicht angucken, ist das erstmal ein Kommunikationssignal. Wenn das länger als 5 Sekunden so ist, dann gehört das sogar in die Schmerzgesichtsskalen mit rein. Dann gehört es in die Skala mit rein. Ja, Linda, du kennst das auch, ne? Ja, ich kenne das auch. Ich habe das immer so gehört. Dann gehört das in den Bereich Schmerz mit rein. Was aber genauso interessant ist und vielleicht noch fast interessanter ist, dass es auch ein Zeichen ist oder ein Kommunikationssignal erstmal für Defensiveness, also für ich will keinen Ärger mit dir haben und im Zweifel sogar in die Frustration reingeht. Das ist was ich in der Bodenarbeit zum Beispiel immer wieder sehe. Es ist sehr, sehr schwer, wenn wir in der rückwärts führenden Position sind, die Pferde tatsächlich dazu zu motivieren, die Ohren vorne zu behalten oder die Bodenarbeit so aufzubauen, dass die Ohren vorne bleiben. Ich sehe da sehr viele Pferde, die frustriert oder defensiv sind. Ganz einfach, weil wir langsam sind. Also ne, wir Menschen sind langsam und wir stehen denen im Blick rum. Das muss ja gar nicht immer unbedingt Schmerz sein. Also man kann das ja ganz simpel testen. Ich stelle mich vors Pferd, die Ohren gehen zurück und er findet es doof. Ich stelle mich seitlich neben das Pferd und mache genau das Gleiche weiter und die Ohren gehen nach vorne und mein Pferd sagt, ach Mensch, ist ja schön, dass du da bist. Jetzt können wir auch über Schulter hereinreden. Das heißt also, das ist so. Und das hören wir ja auch immer wieder, ne? Und die rückwärts gerichteten Ohren, die gehen ja dann in der Regel nicht allein, die gehen dann zusammen mit Zähneklappern, die gehen dann zusammen häufig mit Zähneklappern, die gehen zusammen mit verspannten Kiefern, die gehen zusammen mit verschiedenen anderen Signalen von Frustration, Schmerz, Defensität. Ach, Kerstin, du hast das Schreiben auch entdeckt. Sehr schön, ich freue mich. Genau, die gehen da mit verschiedenen anderen Signalen zusammen. Aber wir erklären das im Reitunterricht und vor allem auch in der Therapie. Und das ist das, was mir am allermeisten Sorgen macht. Also beim Reitunterricht denke ich mir immer, naja, wenn es den Pferden sonst gut geht, wenn die Pumperl gesund sind und wenn irgendwie Haltungsbedingungen alles Taco ist, und dann gehen mal für 2 Minuten die Öhrchen nach hinten. Kann ich irgendwie noch überleben. Wenn wir aber in der Therapie sind und das, was wir da gerade an Schwachsinn trainieren, damit rechtfertigen, dass das Pferd sich ja jetzt konzentriert und jetzt über den Schmerz hinweggearbeitet werden müssen. Und kein Witz, das höre ich auch immer wieder von Tierärzten. Dann wird mir tatsächlich, das finde ich ein kleines bisschen wild. Deswegen ist das mein Lieblingsmythos, den ich immer wieder erwähne und wo ich immer wieder sage, Leute, es lohnt sich, da dürft ihr gerne hingucken, da dürft ihr eure Pferde ernst nehmen und da könnt ihr nicht einfach sagen, das hat was mit Konzentration zu sehen. Wir sehen doch, das Pferd ist konzentriert. Wir sehen doch, das Pferd möchte Leistung bringen. Nee. Der knatscht auch nicht mit den Zähnen, weil der so ambitioniert ist und weil der Leistung bringen muss. Der knatscht mit den Zähnen, hat die Öhrchen nach hinten gerichtet, weil der das gerade richtig scheiße findet und im Zweifelsfall sogar Schmerzen empfindet. Und auch hier, ich habe auf einer der ersten Slides gesagt, Kontext ist King, müsste immer. Mir würde immer ein Signal nicht reichen. Würde immer sagen, wir müssen das in den Kontext setzen und wir müssen gucken, ist das jetzt hier tatsächlich, findet er das einfach nur doof, dass wir bei dem vom Kopf rumstehen? Ne? Ich habe gerade gesagt, ein einfacher Test ist, einfach mal sich in eine Handarbeitsposition stattdessen zu stellen, statt in eine Bodenarbeitsposition. Oder auch beim Reiten zu gucken, ist das jetzt tatsächlich irgendwie vielleicht ein Problem, weil ich den Zügel zu eng halte und deswegen findet er alles doof. Gibt es ein ganz einfaches Mittel gegen, das heißt nachgeben, kann man dann mal ausprobieren, einfach den Rahmen zu vergrößern und zu schauen, ist das Problem jetzt weg. Das heißt also nicht, dass jedes Pferd, das in der Arbeit die Ohren nach hinten legt, immer und ausschließlich Schmerz in jedem Moment spüren muss. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr das mit auf den Weg nimmt, sondern manchmal findet der Sachen einfach auch nur Kacke. Manchmal ist der Zügel auch nur zu kurz. Ich würde mich also freuen, wenn wir das als Kommunikationssignal mit in unsere Toolbox einpacken können. Ich packe meinen Koffer, ne, so, und dann packen wir in unsere Toolbox heute Morgen als allererstes rein. Wenn die Öhrchen lange Zeit nach hinten zeigen, ist das erstmal keine Konzentration und kein Leistungswille, sondern wir gucken mal dahin und fragen, warum ist das so? Ist das, findet er das gerade doof? Oder ist da was anderes hinter? Jetzt schreibt die Linda gerade. In manchen Videos von großen Dressurspringern sehe ich aber auch, dass die Ohren vorne sind, obwohl der Sporn massiv eingesetzt wird. Ja, das kannst du erklären mit Adrenalin. Diese Videos siehst du nämlich in der Regel in gefüllten Arenen, Linda. Und Pferde sind, after all, Pferde sind Fluchttiere. Ob die jetzt immer flüchten müssen, das ist die andere Frage. Ich sag's mal so, wenn da 20.000 Menschen auf den Ringen drumherum sitzen und die Musik laut ist und ich weiß nicht, was noch alles passiert, dann wollen Pferde natürlich mitbekommen, was außenrum passiert. Die haben ja meistens eine relativ hohe, also die wenigsten gehen da ja gelassen rein, als würden die auf der Weide spazieren gehen. Ne? Und die wollen nicht darauf warten, dass die Gefahr sie von hinten anfällt. Das heißt, das eine overruns the other. Macht das Sinn für dich? Ja. Die Katrin fragt, ich würde gerne unterscheiden können, ab wann ein Pferd Schmerzen hat, die Rehabilitation erfordern ob es nur irgendwo zwickt, so wie bei mir, wenn ich Krafttraining mache. Kein Krafttraining ist bei mir auch keine Option, auch wenn es Freude macht. Oder ich habe auch oft Muskelkater. Genau, zum Thema Muskelkater ist das sicherlich eine Frage des Trainingsplans, wie viel Muskelkater dann tolerabel ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Öhrchen, Lass uns mal bei den Öhrchen bleiben hier in diesem Moment, ne? Denn wonach du da tatsächlich fragst, ist Load Bearing Capacity. Und das ist ein anderes Thema. Da können wir uns gerne mal separat drüber unterhalten. Ich würde einfach sagen, du kannst dich nicht alleine an einem Signal orientieren. Manchmal, später sprechen wir noch kurz über Ganganalysen, manchmal sehen wir einfach auch Pferde, die eine Gangabnormalität haben, die aber, solange wir nicht versuchen, diese Gangabnormalität zu verändern, zu verbessern, zu trainieren, zu verschlimmbessern, da ganz wunderbar mit leben können, die ist absolut funktional und sind dann auch in einer gewissen Grenze belastbar. Wenn Pferde Schmerzen haben, dann sind es immer verschiedene Signale, die zusammenkommen. Und ein ganz wichtiger Indikator, um Schmerz oder Unbehagen zu messen, ist sicherlich einmal das Schmerzgesicht und einmal auch die 24 Behaviors. Also ich würde ganz einfach sagen, 24 Behaviors mal angucken, runterladen. Wir haben sie ja auch im Shop gegen Spende stehen. Und dann zählen. Wenn es unter 4 sind, ist das Pferd tot? Nein, das ist ein Witz, aber das sagt man so, ne? In der Regel, unter 4 ist alles normal, bis 4 ist alles normal, denn das Pferd ist ja nicht tot. Also natürlich darf das Kommunikationssignale im Training geben. Wenn es über 4 sind, dann dürfen wir es interessant finden. Wenn es über 8 sind, wird es kritisch, dann können wir sicher von Schmerz ausgehen. Genau. Habt ihr noch Fragen dazu, bevor wir zum Rücken kommen und zum Heben des Rückens? Nee, erstmal nicht. Der Chat ist manchmal ein bisschen langsam bei Vimeo. Da bin ich mir immer nicht sicher, ob wir auf der gleichen Welle sind oder nicht. Sonst gehen wir jetzt mal einen weiter. Genau, kennen wir auch alle. Wir müssen beim Training, geht es immer darum, dass wir den Rücken heben. Der Rücken muss gehoben werden. Und wie heben wir den? Über das Anspannen der Bauchmuskulatur und vor allem mit der Hinterhand. Wer kennt den Mythos? Ich, ne? Jahrelang selber praktiziert. Habe ich lange dran geglaubt. Glauben alle, basiert auf der sogenannten String and Bow Theory. Kennt ihr die? Habt ihr die schon mal gehört? String and Bow? Komm schon, gib mir mal eine Antwort hier. Das Konzept der Hängebrücke habt ihr sicherlich schon mal gehört, ne? Ja, ganz genau. Das stimmt leider nicht. Also die String and Bow Theory, die stimmt leider nicht. Und ich weiß, ich werde jetzt hier einige Menschen zutiefst erschüttern. Und ich mache mich damit auch in der eigenen Reitweise nicht besonders beliebt. Aber Fakt ist, dass ich hätte jetzt total gerne was zu malen. Habe ich aber nicht. Das kann Vimeo natürlich nicht. Wir machen mal ein eigenes Webinar über die String and Bow Theory. Wir machen da demnächst auch einen Podcast drüber. Den haben wir schon geplant. Der wird nächste Woche aufgenommen, weil das Thema einfach so unglaublich wichtig ist. Das Konzept ist absoluter Schwachsinn, Linda. Genau. Warum ist das absoluter Schwachsinn? Das müssen wir mal auseinandernehmen, warum das Schwachsinn ist. Denn das Problem ist, dass Pferde nicht dorsomobil, sondern dorsostabil sind. Kerstin, du hast dir das am Wochenende schon mal angehört, da haben wir das im Kurs besprochen. Ist ein ganz wichtiger Faktor auch, wenn wir Postural Integrity, heißt es auf Englisch, also wenn wir Exterieur beurteilen und auch wenn wir Bewegung beurteilen, ist das ganz, ganz wichtig, dass uns klar darüber ist, dass Pferde eine andere Mechanik haben, eine andere Biomechanik, auch wenn das Wort verschrien ist, als Hunde, Katzen, Mäuse. Was fällt euch noch ein? Ne? Alle so die Menschen, alle so die Wale, die den Rücken so schön rund machen können, die Katzbuckel machen können. Können Pferde nicht. Warum Pferde das nicht können, ist nicht klar, hat sich einfach in eine andere Richtung entwickelt. Ist bei Kühen übrigens genauso, ist bei Antilopen so, ist bei Elefanten so. Also sind Pferde nicht alleine damit. Und es scheint sich so ein bisschen in Jäger und Gejagte zu unterteilen. Da kann ich euch wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal eine bessere Antwort drauf geben. Ich lerne ja selber auch immer noch. Und im Moment sind Dissections mein Thema. Und da mal so reinzutauchen und zu gucken, was wir davon noch lernen können. Und unter anderem sehen wir da, dass die Processi Spinosi, also die Dornfortsätze oben auf den einzelnen Wirbelkörpern, die gehen in verschiedene Richtungen. Das heißt, die lehnen sich nicht alle in eine Richtung, so wie bei Katze, Hund, Maus, Mensch, sondern die gehen in zwei verschiedene Richtungen und bauen damit im Lendenrückenbereich so eine Art Zellstruktur, die dann gehalten wird vom Nackenband, vom Nuchelligament. Das ist der eine Teil, der interessant ist. Der andere Teil, der interessant ist, ist, dass wir vorne die thorakale Schlinge haben mit Serratus-Pectoral-Muskulatur, wie sie alle heißen, die dafür sorgen, dass die Schulter nicht runterfällt und dass der Brustkorb oben bleibt. Und hinten haben wir dann wieder die Iliopsoas-Gruppe und alles, was dazu gehört. Dazwischen ist nichts. Dazwischen sind Organe. Da haben wir noch einen langen Rückenmuskel, aber wir haben keine Stabilisation von unten. Das heißt also, unser Brückenkonstrukt kann gar nicht in der Art und Weise, weil da ist nichts, was stützt. Ne? Beim Hals haben wir Stützmuskulatur von unten, bei der Hinterhand haben wir Stützmuskulatur, die von oben nach unten und die in beide Richtungen wächst. Im Rippenbereich, da ist nichts. Jetzt können wir ja noch sagen, das ist der Rectus Abdominalis, der den Rücken oben hält. Ja, na klar, also der sorgt dafür, dass es nicht nach unten durchfällt, ne? Aber viel spannender ist eigentlich, dass der Rectus Abdominalis in einer anatomischen Einheit mit dem Serratus seziert. Also wenn wir ins Anatomiebuch gucken, dann sehen wir immer zwei verschiedene Strukturen im echten Pferd. Und die Mädels, mit denen wir da zusammenarbeiten und die auch bei uns in der Masterclass unterrichten, die haben jetzt nicht ein Pferd, sondern hunderte von Pferden seziert. Gehört um die Forschergruppe um Sharon May Davis rum. Und bei jedem Pferd, egal ob Wildpferd, Zebra oder domestizierten Pferd, sehen wir, das ist ineinander verwachsen. Und diese Muskulatur hat mehr Ligamentsanteil, als sie Muskelanteil hat. Und das sind ganz viele, ganz wichtige Informationen, die ich jetzt hier gerade so auf euch schmeiße. Denn das eine bedeutet, ob die Hinterhand die Vorhand heben kann, weiß man nicht. Hinterhand auftrainieren müssten wir sicherlich ein kleines bisschen trotzdem, denn spätestens wenn wir uns da draufsetzen, kriegen wir eine Überbelastung, die wir wieder ins Gleichgewicht bringen müssen. Dazu gehört aber auch die Vorhand. Ne? Also Serratus ist ja jetzt irgendwie kein Geheimnis mehr, dass der auch Bewegung braucht und dass der von einem Dauertrab profitiert. Jeder, der sich mal so ein bisschen mit Trainingslehre auseinandergesetzt hat, der weiß das. Aber auch der Serratus ist nicht ein reiner Bewegungsmuskel. Der Serratus ist sowohl Bewegungsmuskel als auch Haltemuskel, also ist Teil des passiven Halteapparats. Und passiv bedeutet, das kann nur in einem begrenzten Rahmen auftrainiert werden. Denn die Muskelzusammensetzung ist einfach eine andere. Also wir haben verschiedene Fasern da drin. Die Muskelzusammensetzung ist einfach eine andere. Ist nicht wie der Gluteus, ein reiner Bewegungsmuskel, sondern ist ein Muskel oder ein Teil des passiven Trageapparats mit eben einer relativ hohen Ligaments- oder sinösen Anteil auf Deutsch. Was bedeutet das denn also? Das bedeutet, dass wenn wir uns Postural Integrity anschauen, wenn wir uns Exterieur anschauen, dann ist das ein Indikator für Gesundheit. Es hat relativ wenig in Anführungsstrichen mit Training und Nutzung zu tun und relativ viel mit Gesundheit, mit Übergewicht, mit Haltungs-, bei mir steht jetzt Passive Physio. Passive Physio bedeutet Haltungsbedingungen. Ne? Also auch, ich sehe jetzt immer wieder, dass auch da die Lager sich wieder streiten, müssen wir Pferde im Training aus der Balance bringen oder in die Balance bringen oder was auch immer. Ich würde sagen, ist scheißegal. wenn die Haltungsbedingungen stimmen. Das heißt, wenn die Haltungsbedingungen stimmen und mein Pferd nicht nur auf einem 4x4 Meter Paddock im Sandkasten spielt, sondern der kann hoch und runter laufen, der kann irgendwie so ein schicker Paddock Trail, der kann mal einen Berg hochlaufen, der kann mal einen Hang vielleicht auch runtergaloppieren oder hochgaloppieren oder so. Das ist das beste Training, was wir fürs Exterieur machen können. Und das, was dann noch nicht in Ordnung ist, da dürfen wir uns dann angucken, was ist mit Obesity, also was ist mit Übergewicht, ist das Pferd einfach total überfüttert und deswegen sehen wir eine Erschöpfung im Trageapparat. Gar nicht so selten, ne? Ist was, was wir mit Training nur begrenzt framen können, weil die Pferde in der Regel nicht mehr belastbar sind. Ist das ein Indikator für Gesundheit, für Schmerz? Haben wir eine kompensatorische Haltung, weil die Wirbelsäule nicht in Ordnung ist? Haben wir eine kompensatorische Haltung, weil der Hals nicht in Ordnung ist, weil die Vorderbeine nicht in Ordnung sind, weil die Hinterhand nicht in Ordnung sind? Ich sehe ganz viele Pferde, die Bewegungstraining verschrieben kriegen, um aus der Trageerschöpfung rauszukommen. Ja, schöne Idee, wenn nicht die Bänder im Becken gerissen wären, dann würde das tatsächlich sogar vielleicht auch funktionieren. Und das sind die Dinge, die wir in der Masterclass dann besprechen wollen. Woran sehen wir denn? Wo ist ein Beckenband gerissen? Wie sieht man das? Wie kann man das gegebenenfalls dann mit dem Tierarzt zusammen darstellen? An wen kann man sich wenden zur Beurteilung? Wie kann ich selber die Ganganalyse beurteilen? Und so weiter und so weiter. Und last but not least, aber natürlich auch den gastrointestinalen Impact. Ich habe in den letzten Jahren, ich glaube, 252 Pferde zur Gastro geschickt und alle kamen mit einem positiven, zwei Pferde kamen mit einem negativen Befund zurück, eins in Oslo, eins in Deutschland. Alle anderen, und das waren chronische Schmerzpatienten, das ist das, wo spannend wird, und alle anderen hatten einen positiven Befund. Die hatten nicht alle, die standen nicht alle kurz vorm Magendurchbruch, die hatten aber alle einen positiven Befund. Und dann wissen wir, wenn wir wissen, wo der Magen sitzt, dass auch das natürlich auf die Trageerschöpfung Einfluss nimmt. Und dann können wir uns mal überlegen, wie angenehm das für uns wohl so ist, wenn wir krasse Magenschmerzen haben, wenn wir jetzt auch noch dauerhaft joggen müssen. Und das ist das, was mich manchmal bei Instagram so ein bisschen grätzig macht, dass wir da drauf gucken und sagen, ja Mensch, lahm ist aber immer noch, ne? Jetzt kann es schön im Kreis rennen, hat aufgehört sich zu wehren, aber lahm ist immer noch. Genau. Das heißt also, wenn wir da Probleme mit unserer Postural Integrity, mit dem Exterieur haben, ist es schön, wenn wir Training im Hinterkopf haben. Aber zuallererst dürfen wir uns andere Faktoren gucken, dürfen wir im Five Domain Model denken und uns überlegen, was ist denn hier eigentlich wirklich los? So, ach guck, habe ich schon erzählt, können wir weitermachen, ne? Genau, das ist der William. Das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, den zeige ich gelegentlich mal, weil das Beispiel so eindrücklich ist. So haben wir den bekommen. Da stand er in einem kleinen Paddock und hat einfach zu wenig zu essen bekommen. War aber noch relativ schmerzfrei. Also was der da hatte, war Gastric Ulcer. Und was der da auch hatte, war mit Sicherheit eine Darminfektion. Wir haben das damals nicht biopsiert. Aber so wie der da stand und so wie der auf Anfassen reagiert hat, würde mich das wirklich sehr wundern, wenn nicht. Wir sehen auch die klassische kompensatorische Haltung in dem Pferd zum Thema Magen-Darm. Das ist es sicherlich wert, da einmal hinzugucken. So sah der 3 Monate später aus. Ich würde wirklich gerne sagen, das war mein gutes Training. Aber zu dem Zeitpunkt konnte der noch nicht mal Trab in der Dauermethode, was ich dann erst schon ein bisschen später hinausgefunden habe, war warum. Nämlich, weil drei Beine lahm sind und die auch nicht mehr schön werden. Aber das ist so, deswegen zeige ich den so gerne als Beispiel, weil wir sehen, was wir nur über die Behandlung von Magen-Darm und über die Futtereinstellung und über das Anpassen der Lebensbedingungen erreichen können. Denn alles, was der da trainiert hat, der hat mit mir ein bisschen Schulter rein, auf Gruppe rein, einen Schritt auf den Platz gemacht. Aber das hat ja jetzt schön für die Kommunikation, aber hat ja jetzt nicht den allergrößten Effekt im Hinblick auf Exterieur. Also es ist schön, ne? Ich finde Seitengänge nach wie vor interessant, es ist so ähnlich wie Yoga interessant ist. Ich mache auch ganz viel Yoga, aber davon baue ich jetzt nicht so viel Muskulatur auf. Ich werde beweglicher, das ist schön, um mich zu dehnen. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, aber es ist jetzt nicht, dass ich ein Sixpack davon kriege. So ähnlich müssen wir das beim Pferd auch einsortieren oder einschätzen. Und deswegen würde ich so gerne sagen, das war mein fantastisches Training. Was tatsächlich geholfen hat, war den Proteininhalt zu erhöhen. Das ist einfach Weidesaison gewesen. Kam aus der norwegischen Hungerhaltung raus und kam in eine All-You-Can-Eat-Situation. mit einer ausbalancierten Ration und ist vor allem mit seinem Freund hier die Berge hoch und runter gelaufen. Das hat wirklich was gebracht, das Berge hoch und runter laufen. Und das ist so ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie stark Lebensumwelt unsere Pferde dann am Ende des Tages beeinflusst. Und wir würden so gerne sagen, wir haben da mehr Einfluss im Training drauf. Aber ja, Kontext ist King, wie soll ich sagen. Und was natürlich einfach auch geholfen hat, ist den gastrointestinalen Schmerz wegzunehmen. Unsere Tierärztin hat ihn erst gesehen, nachdem ihm schon deutlich besser ging. Dann haben wir ihn nochmal nachgastroskopiert und er hatte so viele Vernarbungen innerhalb, dass sie gesagt hat, oh, den hätte ich gerne mal akut gesehen. Also das wären sicherlich spannende Bilder für die Dokumentation gewesen. Also, vielleicht auch kein Kompliment. Genau, das ist der Merlin. Der Merlin hat einen Halsbefund, ist also auch nicht oder nur eingeschränkt trainierbar. Und auch hier sehen wir, ist einfach Haltungsumstände, ne? Haltungsumstände, Magen-Darm, Gesundheit, ausbalancierte Ration und ausreichend Bewegung. Wir können natürlich im Rahmen der Passive Physio da so ein bisschen was hinzusetzen, auch ein Thema in der Masterclass. Meine Mädels müssen sich gerade jetzt, die Gruppe, die läuft, die muss sich gerade jetzt vor der Sommerpause nochmal damit auseinandersetzen. Da verknüpfen wir nochmal ein paar Punkte. Wir haben jetzt ein Dreivierteljahr Haltung und Verhalten gemacht und da können wir sicherlich was machen. Da kann man mit verschiedenen Futterpositionen arbeiten, mit verschiedenen, wenn man nicht 3 Meter Schnee hat, so wie wir, könnte man mit Reifen arbeiten, mit Stufen, mit, ich weiß es nicht was. Da sind ja viele, 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 viele Möglichkeiten drin. In unserem Fall ist das fast überflüssig, weil wir die Pferde frei in den Bergen laufen haben. Aber auch meine stehen sich im Winter die Beine in den Bauch. Das heißt, ich muss irgendwie Bewegung hinzufügen und ich muss oder ich kann ihnen viel Gutes tun, indem wir da so ein bisschen Passive Physio Gedanken verschieden, ne, vor allem die verschiedenen Futterpositionen sind total wichtig, unterschätzt man total. Wenn man über Trageerschöpfung und über Thoraxschlinge spricht, dann denkt man immer, das Pferd muss runter. String and Bow Theory funktioniert leider nicht. Pferd muss nicht runter, sondern Pferd muss alle Haltemuskulatur trainieren und stützen. Und die Leute fragen mich immer, warum sehen denn deine Pferde so gut aus, obwohl das Schmerzpatienten sind? Ja, das hat was damit zu tun, ne? Also die sind alle nicht belastbar. Ich habe mich sehr schmerzhaft von meinen Träumen verabschiedet im Hinblick auf Dressurkarriere. Die sind alle in dem Rahmen nicht belastbar, die können meine Tochter tragen, aber nicht mich. Und trotzdem darf es denen ja gut gehen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den man dabei haben darf. Und auch da sehen wir wieder, wie wichtig ist Training eigentlich? Also, ich weiß nicht, ich glaube, die Zwerge stört es nicht so viel. Die finden das Entertainment ganz cool. Aber ansonsten ist denen das Training relativ, ja, Jacke wie Hose. Aber sie haben eben auch ein Lebensumfeld, in dem das geht. Und wir sorgen dafür mit verschiedenen Impulsen, dass die eine schöne Lebensrealität haben. Aber, ne, auch hier wieder, Kontext ist King. Das, was ich euch versuche mitzugeben, ist einmal, String and Boat Theory ist outdated. Auch die Hardcore Tensegrity, die davon ausgehen, dass die Wirbelsäule nur Abstandshalter sind und nur Leitbahnen für die Nerven sind, ist outdated. Und tatsächlich ist es eine Mischung zwischen Tensegrität und Mechanik, die da am Werk zu sein scheint, bis wir vielleicht in 20 Jahren das nächste Modell finden. Aber wir dürfen uns immer darüber bewusst sein, dass Modelle insgesamt ja nur sehr vereinfachend darstellen, was Natur tatsächlich kann. Und Natur kann ganz schön viel. Die ist schon ziemlich gut. Genau. Und dann gucken wir uns nochmal mein Lieblingsmythos an. Und ich glaube, das gehört sicherlich dazu, zu den Mythen, mehr Versammlung bedeutet mehr Gesundheit, mehr gesunde Gymnastik. Das ist sicherlich einer der Mythen, der gemeinsam mit der String and Bow Theory ziemlich viel Schaden anrichtet. Denn auch hier, wenn wir uns die Physiologie des Pferdes angucken, wenn man das mal so auf dem Tisch liegen hat, und man sieht, wie die Mechanik, also dieser Sprungfedermechanismus der Hinterhand funktioniert, dann sieht man, dass das Abkippen der Hinterhand eigentlich keine gute Idee ist und dass das ziemlich viel Stress macht auf alle Strukturen darunter. Versammle ich jetzt gar nicht mehr? Nee, so weit bin ich noch nicht. Auch da frag mich gerne in einem Jahr nochmal. Ich setze es aber für die Rehabilitation überhaupt gar nicht ein. Genauso wie ich das ganz extreme Tensegrale mit Kopf auf dem Boden überhaupt nicht einsetze. Denn beides geht gegen die Physiologie des Pferdes. Was wirklich interessant ist, ist Spinal Integrity. Wir hatten das schon mal an der einen oder anderen Stelle. Also uns anzugucken, wo kann die Wirbelsäule bestmöglich durchschwingen. Und was wir uns auch anschauen wollen, ist, dass der lumbosakrale Übergang geschlossen ist. So, und jetzt wieder hier. Unter der Voraussetzung, dass wir verstanden haben, dass die String and Bow Theory nicht mehr valide ist und sowohl Serratus- und Abdominalmuskulatur als auch das Nackenband in einer funktionalen Einheit seziert werden. Das heißt also, wir sehen nicht drei Teile, nicht drei Portionen, wir sehen einen Teil des Nackenbands. Wenn du vorne ziehst, kommt hinten an und umgekehrt. Und das Gleiche sehen wir eben in der Unterlinie. Ne? Serratus Abdominalmuskulatur, ein Ding. Das heißt, die Bauchmuskulatur bringt auch nicht die Hinterhand vor, sondern wenn, dann ist das der Tensor Fasciolate, der Hüftöffner, die da eine Verknüpfung machen. Das heißt also viel mehr, als darüber nachzudenken, wo denn jetzt der Kopf hingehört und ob wir die Hinterhand tief setzen müssen oder nicht, ist der Gedanke wichtig zu verstehen. Wir brauchen Spinal Integrity, wir brauchen einen Durchschwung in der Wirbelsäule. Und der lumbosakrale Übergang, der ist tatsächlich nur dann geschlossen, wenn das Pferd mehr oder weniger auf Widerristhöhe mit den Ohren ist. Wenn der mit der Nase auf dem Boden ist, können wir das für einen Moment in der Bewegung mal tolerieren als Entlastungsposition, müssen das aber eben auch genauso interpretieren, das ist jetzt nicht so schön, dass das Pferd den Kopf runternimmt, sondern der braucht einen Moment Entlastung seiner Hinterhand. Und dabei öffnet der lumbosakrale Übergang ganz genauso wie bei der extremen Versammlung. Und irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Einer der Gründe, warum wir uns so viel im Bewegungsmodell dann mit Ganganomalien beschäftigen. Denn wir können tatsächlich mittlerweile sehr einfach sagen, ne, es gibt verschiedene funktionale Einheiten beim Pferd und wir haben für jede funktionale Einheit können wir beschreiben, was ist normal, was ist tolerabel und was ist abnormal. Zwei Red Flags habe ich euch mal mitgebracht, einfach weil sie so wichtig sind. Eigentlich, ich könnte noch mal eine hinzufügen, drei Stück. Das eine ist Toe Landing. Das heißt also, wenn wir eine Zehenfußung in den Beinen haben, dann sind wir im Bereich von abnormal. Weiß jemand, was normal ist und was tolerabel ist beim Landevorgang der Hufe? Ihr merkt, ich struggle ein bisschen Deutsch zu sprechen heute Morgen. So viel Englisch gesprochen die letzten Wochen. Ich verliere meine Muttersprache. Weiß jemand, was normal wäre beim Pferd? Welche Fußungsphase? Niemand oder zu viel Delay? Ich kann nicht ausreichend warten. Ihr könnt es trotzdem in den Chat schreiben, wenn ihr wollt. Wir kennen, normal wäre Heel Landing, das heißt also das Landen mit dem hinteren Teil des Hufes zuerst. Ja, Conny, das hat, ja, aber nicht nur. Nicht nur. Das hat auch viel mit der für dieses Pferd natürlichsten Geschwindigkeit zu tun, aber nicht nur. Also wenn du im Bereich, ich erkläre es dir gleich nochmal anders. Lass mich, pass auf, ich mache den Bogen andersrum. Also du, wir hätten also einmal die Heel Landing, wir hätten einmal ein flaches Auffußen und dann haben wir die Toe Landing mit der Zehe zuerst oder dann im Extrem, dass das Pferd die Hinterfüße oder auch die Vorderfüße gar nicht mehr aus dem Boden kriegt. Stufe 1 wäre normal, Stufe 2 ist tolerabel, Stufe 3 und 4 sind nicht mehr tolerabel. Da sind wir in dem Bereich, wo wir Probleme bekommen mit der Trainierbarkeit und dann sind wir in dem Bereich, wo wir zumindest Diagnostik machen müssen oder wenn wir schon jenseits von Diagnostik machen sind, wo wir natürlich versuchen können, mit verschiedenen therapeutischen Maßnahmen und Training nochmal was zu verbessern. Aber das klappt nicht immer zwangsläufig. Da sind wir schon relativ, also da sind wir schon im pathologischen Bereich. Das Zweite, was ich ganz oft sehe, gerade auch bei Halspatienten, aber nicht nur bei Halspatienten, das ist der Chicken Walk. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, sehen wir immer wieder gerne auf Social Media, auch bei Pferden, Genau, Linda, die Trachte soll zuerst auf Fußen, richtig. Das wäre normal. Auch bei Pferden, die nicht als krank kategorisiert werden, sondern einfach nur als untertrainiert und wegen irgendwas anderem gezeigt werden, die machen immer so. Das ist nicht normal. Weiß jemand, was die normale funktionale Bewegung von Kopf und Hals wäre? Ich gebe euch wieder einen Moment. Das wäre eine Endlosschleife, das ist so ein Infinity Sign. Und dieses Infinity Sign, die Mitte über dieser Endlosschleife, die kreuzt immer übers Brustbein. Das wäre normal. Genau, Diana, also ne, diese Endlosacht. Wenn wir jetzt ein Pferd haben, was immer nur zu einer Seite guckt und da irgendwie hebelt und diese Endlosacht macht, auch das wäre nicht so richtig, das wäre nicht normal. Auch da würden wir schon von einer Ganganomalie sprechen. Wir kennen das J-Sign, das heißt also, pendelt zu einer Seite, geht hoch in der Mitte, geht runter auf der anderen Seite. Das fällt in den Bereich von tolerabel. Und die rote Flagge, das ist dann der Chicken Walk. Es geht nur noch so hoch und runter. Wenn ihr euch den Chicken Walk nicht so richtig gut vorstellen könnt, dann guckt euch bitte mal Asterix und Obelix an. Da gibt's Asterix und Obelix bei den Ägyptern und die machen alle Chicken Walk. Und wenn ihr das einmal gesehen habt, dann seht ihr nur noch Pferde, die Chicken Walk machen. Verspreche ich euch, ganz viele. So, und jetzt zu Connys Kommentar. Das hat was mit diesem, mit der für dieses Pferd natürlichsten Geschwindigkeit zu tun. Teilweise ja. Wenn wir also Extreme sehen und vor allem in der Gangpferdeszene sehen wir das oft, dass Pferde gar nicht tölten können oder gar nicht passen können, sondern einfach nur schnell geritten werden. Dann stimmt der Kommentar auf jeden Fall. Das hat was mit der natürlichen Geschwindigkeit zu tun. Aber eben nicht nur. Manchmal sehen wir das schon in dem Moment, in dem das Pferd auf die Bahn geführt wird. Das hat auch was mit einer Belastungsgrenze zu tun, Conny. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Es gibt Pferde, die ein völlig normales Bewegungsbild im Schritt zeigen, im Trab aber nicht. Gerade bei Halspferden, ne? Also gerade Pferde, die im unteren Bereich der Wirbelsäule Probleme haben, an der Halswirbelsäule Probleme haben und dann vielleicht noch Magen haben und dann vielleicht noch zu wenig Bewegung haben und dann vielleicht noch dick sind, dann kommen die ohne Belastung im Schritt auf die Bahn und machen schon so. Und dann können wir natürlich an verschiedenen Stellschrauben drehen, die das vielleicht besser machen, die da Last runternehmen, schlanker Schritt bewegen, spazieren gehen, weiß ich nicht was, hat aber nichts mit einer Korrektur der Kopfposition per se zu tun. Und dann sehen wir natürlich auch Pferde, die erstmal ein völlig normales Bewegungsbild zeigen, in einem großen Rahmen. Und wenn wir anfangen, die immer mehr zu versammeln, wird das Bewegungsbild auf einmal abnormal. Auch das ist ja so ein ganz wichtiger Indikator für unser Training. Sind wir da innerhalb oder außerhalb von Grenzen? Wir sehen Pferde, die absolut klar und fein sich bewegen, solange wir uns im Bereich der Boden- oder Longenarbeit bewegen. In dem Moment, in dem man aufsteigt, wird es abnormal. Also das ist dieses Wichtige von Context is King. Na, wir können, was wir auf jeden Fall etablieren können, ist, dass wir sagen können, wenn wir Chicken Walk sehen und wenn wir Toe Landing sehen, dann bewegen wir uns im roten Bereich, dann bewegen wir uns im total roten Bereich. Das kann uns hinweisen auf Grunderkrankungen, das kann uns hinweisen auf, wir haben ein Problem in den Five Domains irgendwo, das kann uns hinweisen auf, wir sind jenseits einer Belastungsgrenze. Weiß ich nicht. Aber worauf es uns auf jeden Fall hinweisen sollte, ist, das kann ich nicht wegtrainieren. Das ist eigentlich die wichtige Take-Home-Message davon. Ich hoffe, das macht so Sinn für dich, das so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Und das ist was, woran ich mich als Trainerin und auch als Rehabilitationstrainerin ganz viel orientiere, dass ich weiß, hier haben wir, ne, das ist die physiologische Bewegung für den Bereich grün, das ist die physiologische Bewegung für den Bereich geht noch und das ist die physiologische Bewegung für geht gar nicht. Und dann gibt's immer wieder Arschlochreiter, die ihr Pferd einschnüren wie ein Weihnachtspaket, die irgendwie Gewichtsglocken dran machen, you name it. Ich glaube, wir haben alle diese Abarten schon gesehen und mit denen will ich mich eigentlich gar nicht wirklich beschäftigen. Hier Bodyformer und ne, wie heißen sie alle? Dass wir dann Gangabnormalitäten sehen, das sollte uns relativ klar sein. Aber in dem Moment, in dem wir die wegnehmen, in dem Moment, in dem der drückende Sattel weg ist, in dem Moment, in dem der Reiter absteigt, in dem Moment, in dem wir nachgeben, sollte die Ganganormalität sofort weg sein. Nicht in 3 Wochen, sofort. Und wenn das nicht so ist, dann sind wir eben irgendwo, wo es interessant wird. Und wo ich dann immer sage, Spannend. Lass uns das mal ein bisschen näher angucken und dann versuchen wir natürlich, oder ich bin Trainerin, das ist mein Job. Dann versuche ich natürlich im Trainingsbereich zu schauen, wie kriegen wir diese Lagen irgendwie übereinander? Brauchen wir wirklich einen Tierarzt oder können wir hier im Training irgendwas umstellen? Kann ich mit den Kunden zusammen in den anderen Bereichen irgendwas anpassen? Und sehen wir dann, ich habe gerade ein ganz spannendes Pferd in der Arbeit, das auch das angefangen hat mit Toe Landing. Und mittlerweile nicht bei einer Heel Landing, aber bei einer Flat Landing ist. Wir sehen ganz klar, wir haben eine Anomalie und wir werden Diagnostik machen müssen. Wir haben aber außenrum schon so viel verbessern können, dass wir von total abnormal auf tolerabel gekommen sind. Also die Red Flags bedeuten auch nicht immer, ich darf überhaupt nicht mehr mein Pferd anfassen, sondern wir müssen der Realität ins Auge sehen. Wir dürfen einfach neugierig sein. Wir dürfen auf verschiedene Faktoren Rücksicht und auch Einfluss nehmen. So, ich hoffe, das macht Sinn. Genau. Ach, guck mal, da haben wir sie. Da haben wir sie, die Endlos 8. War ein ganz wichtiger Faktor, als der Despino jetzt alt geworden ist. Und jetzt diesen Winter ist er richtig alt geworden. Einfach auch bei ihm zu gucken. Versammlung ist nicht mehr das Maß der Dinge, sondern mit Versammlung können wir eventuell sogar eher Verletzungen in der Hinterhand dann auslösen, als alles andere zu gucken, in welchem Bereich kann ich den denn noch bewegen? Wo ist er fröhlich? Wie kann ich ihm helfen, sich in seinem Körper wohlzufühlen? Genau. Das heißt also, und ich sage schon mal, wenn ihr Fragen habt, dann feuert die schon mal raus. Ihr habt ja gemerkt, ich habe nicht so richtig viel Geduld mit diesem Chat hier und der Verzögerung. Das heißt also, was ich euch gerne mit nach Hause geben möchte, ist immer, wir dürfen auf Ursachenforschung gehen. Ja, ich gebe mich nicht mehr damit zufrieden, dass wenn ich sehe, dass ein Pferd irgendwie eine Lahmheit irgendwo zeigt und sagen wir haben eine Kapalgelenksarthrose, wir haben eine Hinterhandsarthrose, zu sagen, der hat halt eine Arthrose, sondern ich möchte gerne wissen, wo kommt diese Ganganormalität her und warum muss das Gelenk kompensieren? Denn oft kompensieren die Gelenke ja nur für ein Versagen der darüberliegenden Strukturen. Also beim Versagen von Strukturen dürfen wir immer von groß nach klein denken. Und ich finde es total spannend, aus diesem Micromanaging, aus diesem orthopädischen Gedanken ein bisschen rauszugehen und es ein bisschen globaler zu sehen. Wir dürfen oder wir müssen Verhalten species-specific, also spezies-spezifisch interpretieren. Wir denken an die Ohren, wir denken an Schweifschlagen, wir denken an andere Dinge, die uns da über den Weg laufen. Und dann geht es darum, die Ursache zu finden und nicht einfach nur Symptome anzugucken. Na, denn genau. Das heißt also dann auch, wenn wir das alles in einen Topf werfen, dann muss unser Training immer auf physiologischen Grundsätzen. Das heißt einfach, wie ist das, also ne, wie steht die Spezies da auf den Füßen, aufbauen, um Unheil zu verhindern und nicht irgendwelche Glaubenssätze runterrattern, egal welcher Reitweise. Ne? Bei den Akademikern ist es, dass wir müssen das Pferd auf die Hinterhand setzen. Damit alles schön bleibt. Bei den Tensegralen ist es, das Pferd muss den Rhomboideus entlasten. Kleiner Scherz am Rande, wisst ihr, wie dick der Rhomboideus ist, wenn man den mal so in der Hand hat und den seziert hat? Ungefähr so dick wie ein Papier. Also, das tut nicht viel. Das macht die Beule am Widerriss nicht weg. Das heißt also, wir müssen immer so ein kleines bisschen gucken, was ist denn tatsächlich für dieses Lebewesen wichtig? Wie ist das geboren? Warum ist das beim Pferd anders als beim Hund? Warum können wir nicht einfach Dinge vom Menschen aufs Pferd übertragen? Ja, ganz einfach. Der eine ist dorsomobil, der andere ist dorsostabil. Der eine ist 24 Stunden Daueresser oder Grasesser. Der andere ist Fleischfresser und Jäger. Wir haben eine komplett unterschiedliche neuronale Verknüpfung im Gehirn. Das können wir nicht übertragen. Das geht nicht. Polyvagaltheorie ist schon beim Menschen falsch, wird beim Pferd noch falscher. Also wir können es nicht einfach eins zu eins übertragen. Wir können sagen, ah, guck mal, wir haben beim Menschen gesehen, das funktioniert. Das ist ja interessant. Lass uns doch mal beim Pferd auf die Suche gehen. So dürfen wir denken. Aber wir können, ich möchte davor warnen, einfach Dinge eins zu eins zu übertragen. In diesem Sinne, das ist so ein bisschen die Mission der Equidemia Masterclass. Wir wollen ganz viel Wissen einfach einfüllen und dann die verschiedenen roten Punkte verknüpfen, denn von meinen Masterclasslern erwarte ich, dass die eine Ganganalyse selber machen können, dass sie palpieren können, dass die keine lahmen Pferde trainieren und dass sie das schaffen, das Pferd ganzheitlich ich mag das Wort ganzheitlich eigentlich sehr gerne, auch wenn es leider so abgegriffen ist, dass sie es schaffen, das Pferd multidisziplinär im Blick zu halten, im Kontext zu halten und dass sie es schaffen, sich gut miteinander zu vernetzen und auch mit anderen Profis, die sehr qualifiziert sind, zu vernetzen und mit denen entsprechend zusammenzuarbeiten. Ich arbeite mit einigen Tierkliniken sehr eng zusammen, arbeite mit einigen Futterberatern sehr eng zusammen. Die müssen gar nicht alles selber können, die müssen aber wissen, wen sie fragen müssen und dann am besten nach Fachpersonal nicht auf Instagram zu suchen. Das wäre mir wichtig. Wir gehen jetzt im August in die nächste Runde der Masterclass. Wir werden jetzt die Türen zum Produkt offen machen. Im Nachgang bekommt ihr von uns eine E-Mail, wo ihr euch für die Masterclass eintragen könnt oder nochmal einen Kompetenzcall bei mir oder meinem Team buchen könnt, sodass wir nochmal drüber reden, was für Fragen ihr habt, ob das für euch die richtige Entscheidung ist und was alles dazugehört. Wir machen da verschiedene Module, auch verschiedene Präsenzmodule dieses Jahr. Anfang August machen wir zum Beispiel ein Schmerzmodul hier bei mir vor Ort. Wir gucken uns dann verschiedene Indikatoren für Schmerz an, aber gucken und probieren auch mal selber. Frauke räumt das Schmerzlabor aus und testet mal hier mit uns vor Ort, was bei Schmerz eigentlich passiert und wie wir dann mit verschiedenen Methoden dagegen wirken können, wenn wir zum Beispiel chronische Patienten haben. Genau, das heißt also, wir schauen uns da so ziemlich alles an. Wir haben ein relativ großes Buffet für euch vorbereitet, dass euch da verschiedene Optionen gibt, wo ihr mitmachen könnt und wo ihr mitmachen wollt. Denn jeder von uns hat natürlich eine eigene Biografie. Und wenn ihr jetzt schon eine Physiotherapie oder eine Osteotherapie-Ausbildung habt, macht das ja überhaupt gar keinen Sinn, wenn ihr nochmal zu mir zur passiven Mobilisation kommt. Das ist ja Quatsch. Deswegen haben wir ein Kernprogramm, das, was alle wissen müssen. Und dann haben wir verschiedene Module, mit denen ihr euch weiter fortbilden könnt, wenn ihr das wollt. Und jetzt gehe ich mal einmal in die Fragen rein. Die Katrin fragt, kennst du eine spezielle KI für die Lahmheitsdiagnostik? Ja, Katrin, ich habe letztes Jahr tatsächlich mit ziemlich viel KI rumgespielt hier, denn ich wollte das auch wissen. Und ich war erstmal begeistert davon, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Dann gibt es ja jetzt zwei große, die irgendwie in aller Munde sind. Einmal Slype und einmal Focus Horse. Und Spoiler, ich war mit beiden nicht zufrieden. Ich war mit Slype nicht zufrieden, weil wenn wir multiple Lahmheiten haben, also wenn das Pferd ganz eindeutig auf einem Bein humpelt, dann zeigt die KI das. Wenn wir aber subtilere Geschichten haben und auch bei Pferden, die ich irgendwie schon lange zum Tierarzt geschickt hätte, auch bei Magenpferden oder so, sagt die KI, es ist normale Asymmetrie. Das hat mich nicht überzeugt. Das kann gegebenenfalls diagnostisch unterstützen, wenn wir in einer Lahmheitsanalyse beim Tierarzt sind und der weiß und der sagt, das sieht alles wild aus, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll, dann könnte ich mir vorstellen, dass die KI ganz gut unterstützen kann, um zu sagen, wo fangen wir denn mal an mit einer Leitungsanästhesie? Ich würde mich aber niemals auf diese KI alleine verlassen wollen. Gleiche Probleme haben wir bei Focus Horse gehabt. Da hatten wir schon Probleme mit der Software an sich. Mir hat es tatsächlich auch zu lange gedauert. Wenn wir da Bilder oder Videos hochgeladen haben, hatten wir Probleme, die aus allen Perspektiven hochzuladen. Der Support hat sich leider überhaupt nicht gekümmert, obwohl ich mehrfach nachgefragt habe. Fand ich auch nicht schön, denn ich hatte eigentlich ein sehr gutes Gefühl bei denen. Ich war da zu Beginn sehr begeistert. Und dann hat die Auswertung 72 Stunden gedauert und ich habe niemals eine Information über die Auswertung gekriegt. Fand ich alles sehr unbefriedigend und auch die eine Auswertung, die uns gelungen ist, fand ich sehr, sehr unbefriedigend und 5-Gang-Analysen hängen da bis heute noch in der Warteschleife. Dafür ist es mir zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, KI kann in der Zukunft eine tolle Bereicherung sein und ich finde es gut, wenn da weitergearbeitet wird. Im Moment ist es mir eben noch nicht gut genug. So, da kommen wir nicht drum herum und ihr werdet erstaunt sein, wie einfach Ganganalyse tatsächlich ist. Wenn man sich da einmal mit auseinandersetzt, ist es tatsächlich sehr, 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 sehr simpel. Genau, die Denise sagt, da gibt es eine Podcast-Folge. Stimmt, habe ich mal einen Podcast drüber gemacht. Kannst du nochmal nachhören, wenn du magst. Linda, was hältst du von der Rotationstheorie? Also immer für eine gleichseitige Rotation suchen mit den damit entsprechenden Trainingsmethoden. Ja, das kommt jetzt drauf an, Linda. Also wenn wir physiologisch drauf gucken, dann hat das Pferd einfach ganz selbstständig von sich aus eine immer gleichmäßige Rotation. Das heißt also, grundsätzlich würde es dann darum gehen, wenn wir Training haben, diese Rotation nicht zu zerstören. Das heißt also, Sitztraining ist immer eine gute Idee. Was auch eine gute Idee ist, ist, dass wir die Physiologie ja einmal in die Evolutionstheorie einordnen und uns darüber bewusst sind, dass die Bewegung zwar von der thorakolumbalen Portion eingeleitet wird, aber dann wie eine Endlosschleife, wir sehen sie überall, diese Endlosschleifen, ne, Perpetuum mobile, wie eine Endlosschleife durchs Pferd geht und nicht gestört werden sollte. Wenn wir bei Wünsch dir was sind, wenn wir ein ideales Setting und Leben haben, dann sollte das immer erhalten bleiben. Das heißt also, wenn der Reitersitz oben drauf kommt und das ist auf einmal weg, dann können wir an zwei Sachen gucken. Können wir gucken, sitzt der Reiter kacke oder hat das Pferd irgendwo Schmerz? Denn da dürfen wir uns einmal darüber bewusst sein. Wir reden so oft über rutschende Sattel und alles, was dazugehört. Da gibt es eine ganz spannende Studie von, in meiner Schmerz- oder Schief-Lecture habe ich das drin, 2008, 2010, ich weiß nicht genau, von der Sue. Die haben Sättel und Sättelrutschen angeschaut und haben gleichzeitig eine Lahmheitsdiagnostik beim Pferd gemacht und haben immer dann, wenn die Leistungsanästhesie gegriffen hat, war das Rutschen des Sattels weg. Das heißt also, grundsätzlich ist richtig, physiologisch richtig, evolutionär richtig und wichtig brauchen wir, ist so stimmt. Können wir die vom Reitersitz korrigieren? Nein, können wir nicht. Können wir die vom Reitersitz zerstören? Ja, können wir, wenn wir da oben drauf sitzen wie ein Affe auf dem Schleifstein. Das kriegen wir aber weg in zwei Reiteinheiten. Das dauert keine 5 Jahre. Rutscht der Sattel und sitzt der Reiter deshalb kacke, dürfen wir in den Bereich der subtilen Lahmheiten denken. Oder da gibt's noch ein paar andere Faktoren, ne? Wir könnten dann zum Beispiel auch gucken, biegt das Pferd sich überhaupt? Also kann sich das überhaupt auf der Zirkellinie? Wie verhält es sich im Biegeverhalten? Haben wir überhaupt ein Problem in den Beinen oder haben wir ein Problem in der Wirbelsäule? Auch das kann wahr sein und auch das ist dann oft jenseits von Korrektur, sondern dann würde die Lösung eher sein, wir müssen das Training entsprechend anpassen. Beantwortet das deine Frage? Manu, in welcher Sprache sind die Module? Hauptsächlich in Englisch. Wir haben viele ausländische Referenten, hauptsächlich auf Englisch. Man hört sich da ein bisschen ein, hat man am Anfang vielleicht ein bisschen Angst vor, aber hauptsächlich Englisch. Wir haben auch deutsche Referenten dabei, das heißt also ein Teil der Module kann auch auf Deutsch gehalten werden, wenn wir keine internationalen Teilnehmer haben. Na, da reicht immer ein internationaler Teilnehmer und zack, switcht die Gruppe um. In der aktuellen Gruppe haben wir 3, 4 Leute from abroad. Das heißt also, wir sprechen Englisch, das kriegen wir alle ganz gut hin. Da brauchst du dir keine Angst machen. Kerstin, kann man sich auch nur für bestimmte Fragestellungen anmelden, wie Ganganalyse oder wie sollte es sein? Nee, das ist ein Komplettprogramm. Ich überlege immer mal wieder, ob wir das nicht machen wollen, dass man einzelne Module auskoppelt und dass man das in 3 Module koppelt und einmal sagt Ethologie und Hirn und einmal sagt Ganganalysen und einmal sagt Trainingskonzepte. Mein Ziel mit der Masterclass ist im Moment aber noch so ein bisschen aus diesem, also das würde sicherlich den Gewinn optimieren, ja, sagen wir das mal so, das würde sicherlich den Gewinn optimieren. Aber im Moment ist mein Ziel mit der Masterclass noch, dass ich mir wünsche, alles Könner zu produzieren. Also ich habe in meinem eigenen Umfeld, unter meinen Schülern, ich habe teilweise fantastische Therapeuten oder auch fantastische Reiter, die richtig weit vorne sind in Ganganalyse, nicht in Ganganalyse, in Faszienarbeit, in du weißt es nicht, aber ob das Pferd auf drei Beinen hüpft oder nicht, sehen sie trotzdem nicht. Und das ist ja eigentlich das, was wir mit der Masterclass möchten. Aber ich habe den Gedanken tatsächlich im Hinterkopf, gerade weil das Ganganalyse-Modul so groß und auch so teuer ist, also auch für mich als Schule so teuer ist, da mal zu überlegen, ob man das nicht als Einzelmodul auskoppeln möchte. Aber im Moment gibt es die Möglichkeit noch nicht. Monique, unser Pferd, seit 2018 bei uns, liegt immer schon ganz häufig die Ohren an, ist nicht aggressiv dabei, kontextunabhängig, dann wieder Ohren gespitzt, Schmerzen scheinen mir unwahrscheinlich. Nee, Monique, da würde ich sagen, Schmerzen scheinen mir wahrscheinlich. Das hört sich eher an wie ein chronisches Schmerzgesicht, also kein akutes, sondern ein chronisches Schmerzgesicht. Da gehen die Ohren immer zurück, es sei denn, da fliegt gerade ein Vogel vorbei oder so, dann gehen die mal vor. Also ich würde vorschlagen, wenn du die Möglichkeit hast, das wäre jetzt das, was mich neugierig machen würde. Wenn du die Möglichkeit hast, dann versuch mal, dein Pferd zu beobachten, während dein Pferd nicht weiß, dass du es beobachtest. Kamera zum Beispiel irgendwo aufhängen. Das ist immer das, was wirklich interessant ist. Wie verhalten die Pferde sich, wenn sie glauben, dass wir sie nicht sehen? Und auch dazu gibt es eine spannende Studie, passenderweise auch, ich glaube auch aus 2018, dass Pferde immer dann, wenn sie sich beobachtet fühlen oder vor allem, wenn der Besitzer in die Nähe kommt, ein Großteil der Schmerzsignale unterdrückt wird. Genau. Ja. Genau. Ja, Kerstin, das kann ich verstehen. Das Masterclass ist ein großes Programm. Aber am Ende des Tages wollen wir ja nicht nur sagen können, im Idealfall wollen wir ja nicht nur sagen können, da stimmt was nicht, sondern auch, was machen wir mit diesem, was stimmt da nicht denn und wo kommt's her und wie können wir, auch wenn wir feststellen, da stimmt überhaupt nicht mehr, da wird auch nicht mehr heil, wie können wir trotzdem noch für ein lebenswertes Leben sorgen oder wie können wir rehabilitieren oder wie können wir unser Training so aufbauen, dass es dann entsprechend vielleicht einfach schön ist. Einfach schön, wäre ja auch schön. Genau, so, da ist es das Five-Domain-Model, das brauchen wir alles nicht mehr. Wenn ihr sagt, Masterclass ist das noch ein kleines bisschen zu groß, seid ihr auch herzlich willkommen in der Membership. Aber hier heute geht es natürlich erstmal um die Masterclass. Was machen wir in der Masterclass? Warum machen wir das in der Masterclass? Und ich freue mich darauf, den einen oder anderen von euch wiederzusehen. Entweder in der Online-Akademie, in Membership oder eben auch dann in der Masterclass, in der großen Ausbildung. Denn das ist eine spannende Reise. Das kann ich euch versprechen, ist eine spannende Reise, die das eine oder andere Glaubensmodell so ein bisschen auf den Kopf stellt. Ich hoffe, ihr konntet viel in euren Werkzeugkoffer einpacken. Ich hoffe, ihr könnt das eine oder andere direkt mitnehmen in die Praxis und in die Anwendung bringen. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich den einen oder anderen von euch in der Masterclass wiedersehe, denn jetzt wird's ernst. Ihr fangt an zu verstehen, warum ich Dinge so mache, wie ich sie mache und dass wir sie multidisziplinär und übergreifend anschauen müssen und es viel zu einfach ist, eindimensional auf Dinge, Probleme, Herausforderungen, aber Training insgesamt drauf zu schauen. Und ich finde es so schön, wenn es einfach logisch wird. Ich freue mich darauf, einen zweiten Jahrgang zu begleiten und ich freue mich darauf, dich im Compass Call oder in der Masterclass bald wiederzusehen. Bis dahin.